Der PV-Markt in Deutschland, wenn jetzt nicht irgendwas Brachiales kommt nach 26, geht es weiter gut. Und die Ausbauziele bis 2030, solange an denen festgehalten wird, wird auch der PV-Markt weiter in Deutschland weiter wachsen und es ihm gut gehen.
New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Jung, dynamisch, erfolgreich. Vor 4 Jahren gründete der Wirtschaftsingenieur Marcel Toussaint die Projektentwicklungsgesellschaft Home of Solar in Hamburg. Welche Themen und Herausforderungen treiben sein Team und ihn um? Welche Hoffnung setzt er auf das Cluster erneuerbare Energien? Erfahren Sie jetzt mehr in unserer aktuellen Folge von New Energy from Hamburg. Ich bin Astrid Dose, ich leite die Öffentlichkeitsarbeit im Cluster und freue mich sehr auf das Gespräch mit Marcel heute. Herzlich willkommen. Zum Einstieg 3 kurze Fragen, unabgesprochen. Die Energiewende fasziniert mich, weil?
Die Energiewende fasziniert mich, weil es unsere Zukunft ist und weil kein Weg daran vorbeiführt.
Okay, kurz und knackig. Die größte Herausforderung aktuell für uns ist?
Passende Netzanschlüsse zu finden.
Jetzt hätte ich fast vermutet. Batteriespeicher sind die Zukunft, weil? Oder sind sie es?
Ein essentieller zusätzlicher Part zu den Erneuerbaren sind.
Okay, alles klar. Dann steigen wir mal ein bisschen in medias res. Solarmarkt, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber philosophiert, wieso die Entwicklung in den letzten 4-5 Jahren war. Vielleicht magst du uns einen kurzen Einblick geben, wie du den deutschen Solarmarkt im Moment wahrnimmst.
Gerne. Erstmal freue ich mich natürlich, hier zu sein. Danke für die Intro. Der Solarmarkt in Deutschland ist, glaube ich, jetzt auf einem guten Weg. Es ist natürlich ein bisschen entscheidend, was jetzt auch Ende des Jahres passiert, also wie das Bundeswirtschaftsministerium auch mit dem EEG umgeht, was jetzt nach 26 einfach passiert. Ich gehe davon aus, die Dinge, die so im Gespräch momentan sind, wenn man mal der Gerüchteküche der Gesetzgebung zuhört, sind, glaube ich, alles Dinge, mit denen man rechnen kann, die auch funktionieren, mit denen wir auch umgehen können. Aber der PV-Markt in Deutschland, wenn jetzt nicht irgendwas Brachiales kommt nach 26, geht es weiter gut. Und die Ausbauziele bis 2030, solange an denen festgehalten wird, wird auch der PV-Markt weiter in Deutschland weiter wachsen und es ihm gut gehen.
Sehr schön. Du hast das EEG angesprochen. Regulatorik ist immer ein schwieriges, komplexes Feld. Aber vielleicht einmal kurz, was sind da wichtige Punkte oder Stellen, die bearbeitet werden müssten?
Es ist ja erstmal offen, wie es nach 26 weitergeht. Die Beihilfegenehmigung von der EU läuft Ende 26 aus. Das heißt, es muss irgendwas geschehen, damit einfach die garantierten Preise, also die Einspeisevergütung, weiter so Bestand hat. Die Themen, also es ist eine leichte Abwandlung jetzt momentan im Gespräch, mit der wir auch umgehen können. Aber es ist einfach entscheidend, dass irgendwas Neues, also eine Novelle kommt, damit es überhaupt weitergehen kann.
Okay. Alles klar. Vielleicht nochmal kurz Wort Beihilfe für jemanden, der nicht so damit vertraut ist.
Also da geht es einfach darum, dass quasi die, platt gesprochen, die EU muss ihre Genehmigung erteilen, dass das in Ordnung ist.
Alles klar. Sehr gut. Das ist immer, weil man denkt ja selber, jeder versteht es, aber manchmal gibt es ja doch Leute, die sich in einem anderen Spektrum bewegen. Ihr macht Solarprojekte, das haben wir im Intro gesagt. Vielleicht so mal ein paar Beispiele, was ihr schon realisiert habt und wo, welche Größen das so sind.
Also wir fokussieren uns auf Aufdachprojekte im industriellen Segment, also gewerblichen und industriellen Segment. Das heißt, platt gesprochen, wir suchen große Dachflächen, also mindestens 1000 Quadratmeter, sprechen mit den Eigentümern und pachten diese Dachflächen auf 20 bis 30 Jahre, errichten da PV, betreiben die PV-Anlage auf unsere Kosten. Und der Eigentümer bekommt dann eine Pacht dafür, dass wir eben auf seinem Dach eine PV-Anlage errichten und betreiben dürfen. Und wenn es vom Stromverbrauch sich eben rechnet, also wenn zum Beispiel wir auf einem industriellen Betrieb das Dach pachten und dort eine PV-Anlage errichten und der eben auch einen relevanten Stromverbrauch hat, dann liefern wir oftmals auch eben direkt Strom an den Mieter oder den Eigentümer der Immobilie.
Okay. Ihr seid ein Hamburger Unternehmen. Was ich hier oft schon gehört habe, ist es wichtig für uns, auch in Hamburg Projekte zu realisieren. Gilt das für euch auch?
Das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, was wirklich uns eine Herzensangelegenheit ist, unweit von unserem Aufnahmeort hier, auf der ISH, die International School in Hamburg, in Ottensen. Da haben wir eben genau dieses Modell quasi gemacht, dieses Dach gepachtet, dort eine PV-Anlage errichtet, die jetzt hoffentlich nächste Woche auch ans Netz geht. Das ist auch so ein Bauchschmerzthema, Thema Netzgang. Und da liefern wir zum Beispiel dann auch Strom an die Schule. Und das ist für uns sowieso ein schönes Projekt, weil wir dann eben auch einmal im Jahr eine kleine AG draus machen, den Kindern und oder beziehungsweise Schülerinnen und Schülern erklären, wie eine PV-Anlage funktioniert. könnten sie vielleicht auch mal mit aufs Dach nehmen. Also sind da auch in Gesprächen mit der ISH, wie man da so ein kleines Lernkonzept draus entwickeln kann. Aber das zum Beispiel wirklich ein Herzensprojekt, und es ist natürlich irgendwie schön zu wissen, und ich selber komme aus Hamburg, zu wissen, okay, die Straßen, auf denen ich groß geworden sind, da stehen jetzt PV-Anlagen, die wir entwickelt haben, also die es ohne uns nicht geben würde, so ungefähr. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Ja, das glaube ich. Und wie ist das zustande gekommen? Vielleicht mal Blick hinter die Kulissen. Wie läuft das? Habt ihr die Schule angesprochen oder hatte die Schule das selbst die Idee?
Ist über einen unserer Green Scouts, wie wir sie nennen, gelaufen. Das heißt, wir arbeiten mit Tippgebern, Scouts einfach zusammen, die beispielsweise, haben wir auch sehr viele Projekte, beispielsweise Tennishallen. Das ist so ein Paradebeispiel. Die haben eine große Dachfläche. In der Regel sind Vereine auch finanziell nicht so ausgestattet, dass sie sich jetzt unbedingt eine große PV-Anlage aufs Dach bauen lassen möchten. Das heißt, das ist eigentlich so ein Paradebeispiel, wo dann beispielsweise uns ein Vereinsmitglied oder auch ein Vorstandsmitglied anspricht, aktiv angeht: Hey, hättet ihr nicht Lust, das Dach zu pachten? Unser Verein könnte noch ein bisschen Zuschuss für Sommerfest so ungefähr gebrauchen oder einfach die Vereinskasse ein bisschen füllen. Und da werden wir eben einfach mit Scouts. Bei der ISH war es jetzt so, der Vater von Kindern, die dort eben an die Schule gehen, hatte uns da in Kontakt gebracht mit der Schule.
Ja, das ist auch mal interessant zu wissen. Du hast ja gesprochen von großen Dachflächen, Gewerbeimmobilien und so weiter. Das ist ja auch ein Ansinnen der Stadt Hamburg. Kennst so ein bisschen, glaube ich, grob diese Solarstrategie, die ist ja auch, sag ich mal, war etwas längeres Thema, eine längere Geburt und so weiter und so fort. Das ist hier auch schon oft auf dem Sofa Thema gewesen. Und das ist ja auch ein Punkt sozusagen, ne? Also stärker da Gewerbeobjekte in den Fokus zu nehmen, aber eben auch öffentliche Gebäude. Ist das für euch auch ein potenzielles Segment oder ist das schwierig mit der Vermietungsgeschichte?
Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie groß das Dach am Ende ist. Das heißt, die meisten öffentlichen Gebäude, muss man ja so sagen, sind eher Bürogebäude oder haben dann auch große Dachaufbauten. Also überall, wo natürlich viel Klimaanlage oder generell Belüftungsgeräte oder sonst was auf dem Dach steht. Überall, wo die stehen, passt natürlich kein Modul.
Ging so uns auf die Behörde, ginge das auch nicht.
Genau, deswegen, das ist natürlich immer ein bisschen tricky. Ansonsten, also unser Sweet Spot sind dann jetzt Hamburg bildlich gesprochen, wären natürlich beispielsweise große Dächer im Hafen, also Logistikgebäude. Ja. Ein sehr, sehr großes Projekt, was wir jetzt auch gerade errichten, ist auch ein Logistikimmobilien, zum Beispiel 40.000 Quadratmeter. Da ist dann einfach wirklich massig Fläche. Das hat man in Hamburg auch. Interessanterweise haben wir vergleichsweise wenig Projekte in Hamburg, was ich bis heute nicht verstehe, weil Hamburg hat sehr, sehr viel Gewerbedächer und sehr viel Gewerbefläche, und ich glaube, wir haben genug Gespräche in Hamburg geführt. Teilweise, gerade im Hafenbereich, ist es natürlich sowieso ein bisschen sensibler, weil da auch die Stadt Hamburg gehört ja einen Großteil der Fläche. Also das liegt dann auch nicht unbedingt in der Hand der Leute, die dort die Immobilien mieten. Aber genau, deswegen, also öffentliche Gebäude sind von uns von Interesse, aber natürlich, wie es, glaube ich, in Deutschland oftmals auch ist, mit Behörden zusammenzuarbeiten und mit öffentlicher Hand zusammenzuarbeiten, ist manchmal ein bisschen komplexer. Und wir schauen natürlich auch mal, dass wir einfach im Zweifel den einfacheren Weg gehen, der schneller zum Ziel führt.
Das kann ich nachvollziehen. Ja, ja. Also mit dem öffentlichen Bereich haben wir ja selber viele Erfahrungen. Also insofern, genau. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber philosophiert, Hafen und solche Geschichten, die Solarstrategie. Wie hast du sozusagen als jemand, der in der Branche arbeitet, das empfunden, sag ich mal, so dieses Ganze, wie die Politik mit dem Thema umgegangen ist? Du kannst da ja offen drüber sprechen. Wie war so dein Eindruck davon?
Prinzipiell finde ich den Impuls gut und freue mich, dass das Thema einfach Anklang findet und dass das Thema im Gespräch ist, weil natürlich muss man auch sagen, ich wünsche mir natürlich, dass dem dann auch Taten folgen, aber das jetzt mal dahingestellt. Allein, dass das Thema öffentlichkeitswirksam diskutiert wird, dass Hamburg da sagt, okay, wir wollen das umsetzen, wir wollen auch auf unseren Gebäuden das umsetzen, sorgt natürlich dafür, dass jeder, der diese Nachricht liest oder jeder, der das hört, sich selbst auch gedanklich mit dem Thema auseinandersetzt. Was natürlich für uns auch schön ist, wenn ein Immobilieneigentümer in Hamburg das hört, denkt, was ist denn eigentlich mit meinem Dach? Sollte ich mich mal drum kümmern? Also dann natürlich hat das indirekt dann auch Einfluss auf uns. Und allein, dass es diskutiert wird, finde ich schön, noch schöner ich natürlich, wenn das dann auch wirklich reale Konsequenzen hat. Genau.
Ja, da gucken wir mal mit den realen Konsequenzen. Was definitiv auch sehr öffentlichkeitswirksam war, war der Zukunftsentscheid. Wir durften ja alle abstimmen letzten Oktober. Das ist nochmal ein bisschen komplexer als nur Solarstrategie, sage ich mal, ein bisschen flapsig. Wie ordnest du das ein sozusagen? Das ist ja schon, wie soll man sagen, eine riesige Aufgabe jetzt für die Stadt. so im Einklang mit Industrie und so weiter und so fort, das umzusetzen. Für wie realistisch hältst du das? Wie fandst du sozusagen das ganze Verfahren? Wie war deine Wahrnehmung davon?
Ich glaube, ich bin natürlich jetzt auch nicht der ideale Kandidat. Ich kann das sehr, sehr beschränkt einordnen. Ich glaube, für auch da öffentlichkeitswirksam ist das ein super wichtiges Signal, was ich auch unterstütze. Und ich finde es auch richtig, dass man sich ambitionierte Ziele im Klimaschutz einfach setzt, weil ansonsten passiert nichts. Man muss irgendwo da den ambitionierten Geist mittragen und sagen, auch wenn andere sagen, das schafft ihr doch gar nicht und wie auch immer, ich bin immer Proponent oder Unterstützer davon zu sagen, okay, aber lass uns doch mal versuchen und jetzt einfach die Hände in die Hosentaschen stecken und sagen, schaffen wir doch sowieso nicht, dann kommen wir auch nicht weiter. Also ich fand das ein super, super wichtiges Signal. Fand das, glaube ich, auch politisch wichtig, dass das eben vom Volk mitgetragen wird, also dass es dazu auch einen Volksentscheid gibt, wo wirklich sich eine Mehrheit dafür ausspricht, okay, ja, das wollen wir und das ist wirklich ein Ziel, was wir fokussieren, was, glaube ich, auch einfach ein wichtiges Signal ist, dass das eben nicht nur irgendein abstraktes Ziel ist, sondern dass wir als reale Menschen da irgendwo dahinter stehen und sagen, ja, das wollen wir und Klimaschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Und jetzt ist es natürlich da auch an der Politik, da die Leitplanken zu setzen. Aber man muss dazu auch sagen, es ist natürlich auch an uns allen, das mit umzusetzen. Und die Politik kann da, glaube ich, primär einfach nur die Leitplanken setzen und dafür sorgen, dass der Weg zumindest vor uns liegt, aber den Weg bestreiten müssen wir alle auch selbst.
Das ist richtig, ja. Vielleicht mal so ein bisschen, gab es da bei dir auch Diskussionen im Freundeskreis? Also ist das besprochen worden? Ich meine, du bist ja selber in der Branche, hast ein Unternehmen, was sich in der Branche bewegt. War das Thema? Also habt ihr das irgendwie besprochen? Oder wart ihr so, ach ja, es ist bald der Volksentscheid, mal gucken?
Ich glaube, bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis ging das doch in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Ich glaube, die Diskussion ist auch weniger bei den meisten Leuten, ist das sinnvoll oder nicht oder ist das ein wünschenswertes Ziel? Ich glaube, wenn es wir uns alle aussuchen könnten, würden wir auch alle sagen, okay, 2030 klimaneutral ist ein gutes Ziel. Ich glaube, der Konflikt, der entsteht eher, ist das realistisch oder ist das nicht realistisch? Was für Herausforderungen bedeutet das für den Privatsektor, aber auch für den wirtschaftlichen Sektor? Und ist das einfach eine Herausforderung, die wir stemmen können? Ist uns das Ziel wichtig genug, dass wir bereit sind, da die Herausforderung anzunehmen? Oder eben nicht, aber ich glaube, die Sinnhaftigkeit des Zieles an sich gibt relativ wenig Diskussionsstoff.
Okay, das ist auch mal positiv zu hören. Wir haben vorhin schon ein bisschen über Batterien gesprochen, so als das neue große Trendthema. Das nehmen wir im Cluster ja jetzt auch wahr. Wir sind ja auch immer so ein bisschen, wie soll man sagen, monitoren so ein bisschen, was in der Branche los ist. Ne? Es gab mal eine Wasserstoffphase, es gab eine Solarphase, offenbar ist jetzt die Batteriephase. Abgesehen von medialem Hype, was hältst du davon und wollt ihr euch auch selber ein bisschen in dem Segment tummeln?
Ja, ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich glaube, Batterien sind in der Branche seit einigen Jahren schon im Gespräch. Ich glaube, der Moment, wo es letztes Jahr Klick gemacht hat, war das sehr, sehr sonnige Frühjahr letztes Jahr. Also so, wenn man sich zurückerinnert, März, April war sehr, sehr sonnig, was natürlich auch in Deutschland dafür gesorgt hat, dass extrem viel PV-Strom erzeugt wurde, was tendenziell natürlich eigentlich ein positives Zeichen ist, was im Umkehrschluss aber dazu geführt hat, dass wir extreme Negativstunden hatten. Das heißt, PV-Anlagen wurden abgeriegelt und wir kamen eher in das Problem, okay, wir haben hier zu viel PV-Strom und das schon so früh im Jahr. Ich glaube, da haben sich sehr, sehr viele PV-Entwickler besonnen und gesagt, oh Gott, was passiert hier mit dem PV-Markt eigentlich? Wir brauchen Speicher, wir brauchen Speicher. Und ich glaube, Speicher sind wahnsinnig wichtiger Baustein, wenn wir wirklich Energie dezentral denken wollen und sagen, unsere Energie der Zukunft soll wirklich 100% aus erneuerbaren Energien kommen, dann kommt man um den Speicher nicht drumherum. Selbstverständlich ist es momentan sehr Hype und es ist auch irgendwo ähnlich wie der PV-Markt vor einigen Jahren. Es sind sehr, sehr viele Glücksritter unterwegs, wo ich teilweise auch beispielsweise Netzbetreiber verstehen kann, die dann von Anfragen überflutet werden, die teilweise nicht Hand und Fuß haben, wo überhaupt nichts dahinter steht, wo natürlich auch ein Netzbetreiber nicht unbedingt unterscheiden kann, was ist da jetzt seriös, also welchen Antrag kann, muss, soll ich hier bearbeiten oder hat den vielleicht hier auch jemand einfach aus Jux und Dollerei einfach nur gestellt, was ist natürlich für seriöse Marktteilnehmer dann auch wieder ein bisschen schwierig macht, weil einfach Kapazitäten und Ressourcen verbraucht werden und alle gerade irgendwie versuchen, okay, ich muss hier ein Speicherprojekt entwickeln. Bei uns sind Speicher schon seit einer ganzen Weile ein Thema, einfach weil wir aber auch im industriellen Sektor damit schon relativ lange konfrontiert werden, weil natürlich gerade ein industrieller Betrieb, der beispielsweise von uns Strom bezieht, meinetwegen aber auch einen hohen Stromverbrauch hat, aber den meinetwegen primär in den Abendstunden hat, wo unsere PV-Anlage nicht mehr so viel Strom produziert. Gerade bei solchen ist es natürlich ein Thema, die sagen, okay, ich möchte aber eigentlich noch mehr PV-Strom von euch abnehmen. Wie können wir das machen? Können wir einen Speicher dahin bauen, damit wir einfach diese Erzeugungspeaks, sage ich mal, auch in die Abendstunden verlegen können, dass ich abends auch, was weiß ich, meine Gabelstapler laden kann, die den Tag über natürlich im Einsatz sind.
Okay. Ja gut, dann seid ihr ein bisschen First Mover gewesen offensichtlich.
First Mover würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben das Thema schon auf dem Schirm und natürlich hat das jetzt heute auch eine andere Relevanz. Also natürlich schauen auch wir, dass wir auf unseren Industriegrundstücken, wenn wir mit dem Eigentümer über PV sprechen, dass wir auch über Speicher sprechen, weil es auch da, und das ist so eine gewisse Strategie, wo man einfach nicht weiß, wohin geht dann die Gesetzgebung am Ende. Natürlich sind solche Sachen wie Co-Location, also PV und Speicher zusammen, A, sehr sinnvoll, aber auch vom Gesetzgeber gewollt. Oder das ist natürlich auch irgendwo der Weg und den gucken wir uns natürlich auch immer an.
Alles klar. Eine letzte Frage, das frage ich meistens. Ihr seid Mitglied bei uns, sonst gäbe es ja auch das Gespräch heute nicht. Was wünscht ihr euch von solchen Netzwerken oder auch von Verbänden? Ihr seid ja wahrscheinlich noch in anderen Organisationen Mitglied. Warum macht ihr das? Also was ist für euch die Antriebsfeder?
Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, einfach im Austausch zu bleiben und nochmal vielleicht auch, um auf den Klimaentscheid zurückzukommen. Das ist eine Lösung, die kann die Politik beispielsweise nicht einfach alleine machen, sondern das müssen wir alle gemeinsam machen. Deswegen ist Vernetzung und Austausch, glaube ich, auch super wichtig. Und genauso ist es, glaube ich, auch im erneuerbaren Energiemarkt. Natürlich gibt es Marktteilnehmer, wo wir sagen, das sind Konkurrenten oder das sind Mitbewerber und wir machen irgendwo das Gleiche. Am Ende finde ich aber das Schöne und deswegen motiviert es mich auch so sehr, mit erneuerbaren Energien zusammenzuarbeiten oder eben in dem Feld zu arbeiten, ist es einfach, wir verfolgen irgendwo alle das gleiche Ziel. Und natürlich, wenn ein Kunde von uns sagt, ein Eigentümer, nee, ich habe jetzt aber Firma A das Dach verpachtet und leider nicht Home of Solar, dann sage ich natürlich, okay, ich hätte das Dach auch gerne gehabt.
Ja, das ist menschlich.
Aber ich glaube, viel wichtiger ist einfach, dass da überhaupt dann PV aufs Dach kommt und dass das umgesetzt wird.
Okay, sehr schön. Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich. Die Stimme oder die Kehle ist trocken, ganz als Urfall. Ein gutes Zeichen, hiermit das Gespräch zu beschließen. Vielen Dank, viel Erfolg für die Zukunft.
Dankeschön.
Auf bald.
Dankeschön.